So, mein Gesprächspartner ist Prälat Schiffbuch von Ulm. Herr Schiffbuch, wir kommen in unserem Gespräch zu einem ersten Themenbereich, Stichwort Kirchenaustritte. Nach einer im Juli veröffentlichten Befragung unter Personen, die aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind, gaben nahezu 2/3 der Befragten als Motiv die Kirchensteuer an. Gefolgt vom Unbehagen an der Kirche als Institution, wie es in dieser Umfrage heißt, mit 64%, erst an dritter Stelle werden religiöse Fragen genannt, mit 54%, einmal unabhängig davon, inwieweit diese Befragung Repräsentativcharakter hat. Was bedeuten Ihnen solche Zahlen? Sehen Sie die Existenz der Volkskirche etwa bedroht, etwa der evangelischen Kirche? Sind das so Bewegungen, die mal aufwärts, mal abwärts gehen? Wie schätzen Sie das ein?
Austritte sind immer ein Alarmzeichen, bei jedem Verein und genauso in der Kirche. Und die Volkskirche kann ihren breit gefächerten und sozial- und seelsorgerlich intensiven Service nicht mehr aufrechterhalten, wenn immer mehr Mitglieder diesen Dienst, diesen gesellschaftlichen Dienst nicht mehr mittragen durch ihren Beitrag. Wir sind für den Beitrag, den die Kirchensteuerzahlen geben, bis heute sehr dankbar. Aber wenn immer mehr austreten, dann wird die Kirche diesen Service nicht mehr machen können und der Staat wird das übernehmen müssen. Er wird dazu ein Heer von Sozialarbeitern einstellen müssen. Und ich fürchte, das wird teurer werden, als was bis jetzt durch die Kirchensteuer zu zahlen ist. Aber die Kirche wird in der Form von kleinen, aber eindeutigen Gruppen und Gemeinden überleben. Deshalb geht's, wenn die Kirchensteuer wegfallen sollte, nicht ans Eingemachte der Kirche. Das hat uns Russland und China gezeigt. Die Kirche wird überleben in Form von Menschen, die sich von Gott beurteilen lassen, nicht von Menschen, die in der Macht Jesu leben und die vorwärtsgewandt sich auf die kommende Welt Gottes ausrichten.
Es gab in diesem Zusammenhang auch die Formulierung der Gesundschrumpfung. Wenn für Kirchenglieder die Schwelle so niedrig ist, dass sie sagen, okay, wenn es tatsächlich ans Eingemachte, ans Portemonnaie geht, dann gehe ich lieber aus der Kirche raus. Was halten Sie von dieser Formulierung Gesundschrumpfung der Kirche dadurch, dass die, die ohnehin eine lose Verbindung haben zur Kirche, dann sagen, gut, dann steige ich lieber aus?
Ich habe ein Jahr als Pfarrer in Amerika gearbeitet, da gibt's nur Freiwilligkeitsgemeinden. Das ist ein sehr schönes Arbeiten, aber die missionarische Ausstrahlung ist sehr viel schwieriger, als wenn wir als Pfarrer mit einem Gemeindebezirk wissen, alles, was sich evangelisch nennt und was Kirchensteuer zahlt, dazugehören will, gehört in meine Mitverantwortung und in die Verantwortung derer, die als Mitarbeiter in der Gemeinde mitarbeiten. Deshalb kann ich nicht von einem gesund Schrumpfen reden. Auch die Väter im Pietismus, dem ich sehr nahe stehe, hatten immer das Wollen, Prälat Bengel hat das vor 250 Jahren so gesagt, auf den ganzen Haufen einzuwirken. Das Evangelium hat eine Öffentlichkeitsbedeutung und deshalb halte ich die Volkskirche für eine großartige Einrichtung, wenn sie wirklich wahrgenommen wird. Von einem gesund Schrumpfen kann ich nicht reden.
Nun hat die Kirche natürlich auch in diesem Prozess ihre Kritiker. Wenn man so eine Bandbreite vielleicht aufzeigen möchte, könnte man sagen, auf der einen Seite sind die Leute, die sagen, Kirche ist mir deshalb nicht mehr Kirche, weil sie zu, Stichwort, pluralistisch ist. Die anderen sagen, die Kirche ist erzkonservativ, sie hat mit den Problemen der Menschen nicht mehr viel am Hut, sie kümmert sich nicht um die Menschen in wirklichem Sinne des Wortes. Wie sieht Ihre Diagnose am, ich darf einmal sagen, Patientenvolkskirche aus, Herr Schiffbuch?
Ich kenne all diese Stimmen, sonst wäre ich taub oder blind. Aber ich möchte mich von diesen Stimmen nicht bestimmen lassen, sonst würde ich einer alten, verrosteten Konservendose gleichen, die von der Brandung hin und her geworfen wird. Sondern ich überlege mir immer, weil ich ja mit dem lebendigen Jesus rechne, was würde Jesus heute über unsere Kirche sagen, über die Volkskirche, in der ich gern mitarbeite. Und ich denke immer wieder, das alte Wort, das uns von Jesus berichtet wird, stimmt auch heute da. Das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das gilt zuerst auch für die Mitarbeiter der Kirche, auch für die Pfarrer und die Mitarbeiter in diakonischen Diensten, die können nicht mehr. Auf denen liegt eine solche Last der Verantwortung, es wird oft gar nicht gesehen, die sind leer gebrannt. verschmachtet. Neulich sagte mir eine Mitarbeiterin der Diakoniestation, wissen Sie eigentlich, was das bedeutet, wenn man täglich 3 Menschen besuchen muss, die eigentlich gar kein Gesicht mehr haben, weil der Krebs das weggefressen hat. Und wir müssen geistlich und diakonisch da helfen. Das wird oft gar nicht gesehen. Und auf die Pfarrer kommt eine so große Erwartung zu. Sie sollen so spritzig sein wie ein Journalist. Sie sollen jovial sein wie Wilm Tölke und so würdig wie der Bundespräsident. Das alles können sie gar nicht erfüllen. Dann wird gesagt, wir wohnen ein halbes Jahr schon hier. Der Pfarrer hat uns nie besucht. Ja, wann sollen wir die Menschen erreichen? Es ist schon Drama, überhaupt bei 15 Konfirmanden, die Konfirmanden-Elternbesuche so zu koordinieren. Die Eltern sind ja überhaupt nie mehr da. Früher in der handwerklichen Gesellschaft oder bäuerlichen Gesellschaft hat man Leute erreicht. Also es sind so viele Erwartungen, denen kann man gar nicht genügen. Deshalb, man sollte nicht an den großen Erwartungen, die oft geäußert werden, ausrichten, was die Kirche tun soll, sondern Menschen erwarten doch eigentlich, dass sie bei den Christen Menschen begegnen, die an die Kräfte der Welt Gottes angeschlossen sind. Und deshalb meine ich, aber das gehört schon dann zur Therapie, wir müssen wieder als Christen viel mehr Zeit haben, verbunden zu sein mit dem lebendigen Gott, dass das ausstrahlt. Heute verlangen Menschen danach, dass sie bei Christen sehen, die haben mehr als wir. Die wollen nicht besser sein, aber sie haben mehr Kraft, mehr Zuversicht, mehr Freude.
Sie haben es selber schon angesprochen, wir sind eigentlich schon bei der Therapie. Sie haben auch durchblicken lassen, dass vielleicht eine Überbelastung in den verschiedenen kirchlichen Ämtern und Aufgaben Grund dafür ist, dass Zeit fehlt, sich um Gemeindeglieder zu kümmern. Die Kirche selber versucht durch entsprechende Programme, sage ich mal, Kongresse, Veranstaltungen, wieder zum Eigentlichen zu kommen. Aus Ihrer Schau, Herr Schiffbuch, greifen diese Maßnahmen noch nicht oder sind es heute untaugliche Mittel, um Kirche wieder, ja, mit Kraft zu erfüllen, um Mitarbeiter wieder zu stärken? Ganz knapp formuliert, ganz knapp gefragt, was verordnen Sie eigentlich dem Patienten Volkskirche? Wie sieht Ihre Therapie aus?
Ich denke oft an den Vers aus dem Abendlied, der Mond ist aufgegangen. Sie suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Wir haben heute ein vielerlei von Reformvorschlägen. Das geht bis hinein in den Bereich der sogenannten Evangelikalen, der Pietisten. Und ich denke immer, die Reformation war eigentlich ein Konzentrationsprogramm. Sie hat nicht gesagt, noch mehr Kerzen, noch mehr Religiosität, nicht noch mehr Aktionen, sondern gesagt, mehr Evangelium, mehr Verbundenheit mit dem lebendigen Christus, mehr Gebet. Und aus dieser Konzentration heraus wirken zu einzelnen Menschen. Ich glaube auch, dass heute überbetont wird die großen Versammlungen. Wir müssen wieder den einzelnen Menschen entdecken, der oft so allein ist und wie gesagt leergebrannt. Und was da geschieht in der Begegnung, indem ich mit diesem Menschen vor Gott trete. In der DDR haben die Gebete für den Frieden eine große Rolle gespielt, wo Menschen, die überhaupt nicht mehr beten konnten, sich in die Kirchen geflüchtet haben, wo andere mit ihnen und für sie beten. Also ich halte diese Begegnungen auch von Christen und Pfarrern und Mitarbeitern der Kirche mit Einzelmenschen für wichtig. Und sofern Kongresse und Tagungen Impulse auslösen zu solchen Einzelbegegnungen, haben sie ungeheuren Wert. Wenn sie eine Art Selbstbefriedigung sind, wir haben wieder was geleistet, wieder waren Tausende zusammen, sind sie ein Schlag ins Wasser.
Wir kommen zu einem zweiten Themenkreis in unserem Gespräch. Es wäre natürlich sicher notwendig und auch wichtig, die einzelnen Punkte weiter zu vertiefen. Stichwort Fundamentalismus, knapp oder schlagwortartig auf den Nenner Schimpfwort und oder Bekenntnistreue. Dieser Begriff Fundamentalismus ist ja bei uns eher verpönt, so in der Alltagssprache. Das Wort ist vielfach negativ besetzt. Wie verstehen Sie eigentlich diesen Begriff fundamentalistisch oder Fundamentalist? Oder noch konkreter gefragt, Herr Schiffbuch, sind Sie ein Fundamentalist?
Ach, mit den Schlagworten, da kommen wir nicht weiter, wenn ich dran denke, wie in diesen Tagen die ewig gestrigen Kommunisten in Russland als konservativ bezeichnet wurden. das hat doch nichts zu tun etwa mit der ehrenwerten konservativen Partei in England. Hier werden Begriffe verwandt, die eher verwischen. Aber ich denke daran, dass der Bergprediger Jesus am Schluss der Bergpredigt gesagt hat, wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem Menschen, der sein Haus auf den Fels baut und nicht auf den Sand, also auf ein festes Fundament, wer die Wahrheit Jesu ernst nimmt und zu tun versucht. Und so müssten doch alle Christen eigentlich begierig danach sein, verlangen danach, dass sie auf dies Fundament das Haus ihres Lebens immer mehr bauen. Dass sie es geschafft haben, werden sie schlecht sagen können. Das werden wir einmal bis in die Welt Gottes hinein in diesem Leben nicht fertigbringen. Aber dieses Verlangen, ein Fundament fürs Leben zu haben und Jesus als Fundament ernst zu nehmen, wenn das Fundamentalismus geheißen wird, dann wollen wir es ruhig ertragen. Aber ist eigentlich nicht das, was die Menschen, die man heute als Fundamentalisten bezeichnet, aussagen, dass sie sagen, ich habe recht, meine Meinung ist allein richtig und wer es nicht glaubt, ist entweder dumm oder gehört ausradiert. Das ist ja nicht das, was wir in der Kirche, wenn wir Jesus als Fundament bekannt machen wollen, charakterisiert, sondern wir wollen einladen, wir wollen werben und wollen durch unser Leben deutlich machen, hier ist ein Halt, der trägt im Leben und im Sterben.
Könnte es sein, dass hier Fundamentalismus mit Fanatismus vielfach verwechselt wird?
Ja, sicher, nur würde ich manchmal auch den Christen mehr Engagement wünschen, mehr überzeugt sein von der Wahrheit Jesu. Das hat nichts mit Fanatismus zu tun, aber gibt es einen Fanatismus der Liebe? Wer wirklich verliebt ist, der schwärmt, der ist 150%ig überzeugt von dem Gefährten, an dem sein Leben hängt. Solch ein Engagement der Liebe würde ich den Christen wünschen, aber das ist nicht ein starrer, kalter Fundamentalismus für eine tote Wahrheit.
Nehmen wir Bibel und Bekenntnis als, um das Stichwort aufzunehmen, fundamentale Grundlagen der Kirche auf der einen, auf der anderen Seite pluralistische, multikulturelle, multireligiöse gar Gesellschaft. Ein Spannungsfeld tut sich hier auf, ganz gegensätzliche Pole und Standpunkte. Was gilt es Ihrer Meinung nach innerhalb der Kirche unbedingt zu bewahren? Sie haben es teilweise schon anklingen lassen. Wo und auf welchen Feldern muss sich Kirche öffnen bzw. sich auch auf neue Gegebenheiten einstellen?
Ja, Sie haben die multikulturelle Gesellschaft erwähnt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit der alten, würdigen Psychotherapeutin, der Frau von Grävenitz. Als ich da einmal das Stichwort Gesellschaft erwähnte, sagte sie beinahe böse, was ist Gesellschaft? Das sind doch Sie und ich. Wir müssen wieder sehen, dass die Gesellschaft aus lauter einzelnen Personen besteht. Allerdings ist heute ein weit verbreitetes Credo bei solchen Menschen, man kann sich im Bereich der Werte und der Religiosität und des Ethos selbst aussuchen, was man für richtig hält. Und Sie haben Bibel und Bekenntnis erwähnt. Wir gehen davon aus, dass Gott uns wissen ließ, durch Jesus und durch die Apostel und Propheten, was wirklich wichtig ist. Genau das, dass ich mir selbst misstraue und meiner Eigeneinschätzung, ich bin schon recht, auch misstraue in meiner abgrundtiefen Verzweiflung, sondern dass ich höre, wie viel wert ich Gott bin und was er an mir zu kritisieren hat und dass ich weiß, dass es das Böse nicht bloß im russischen KGB gibt oder am Golf bei Hussein, sondern dass das Böse bei mir in meiner Wohnung, in meiner Familie ist und dass ich den Herrn Jesus bitten kann, erlöse du mich von dem Bösen. Das alles sind Dinge, die den Menschen heute wieder nahegebracht, werbend angeboten werden sollen, weil ich meine, viel mehr Menschen sehnen sich nach einer solchen erlösenden Kraft. Sie sehnen sich auch danach zu wissen, wohin geht mein Leben, wohin geht mein Weg? Und wenn Jesus sagt, mit mir kommt man zum Vater, zu Gott, dann ist das das Außerordentliche. Normalerweise weiß kein Mensch, ob er zu Gott kommt, ob er im Tod bei Gott sein wird, ob er geborgen sein wird. Deshalb dieses Angebot Jesu zu machen, hinein in eine Gesellschaft, die viele Werte hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, spricht Jesus. Niemand kommt zum Vater, nur mit mir kommt man zum Vater. Das halte ich für wichtig.
Sie haben sich und engagieren sich nach wie vor, Herr Schiffbuch, im weitesten Sinne im Bereich des Pietismus in Gestalt auch vieler Funktionen. Wenn man jetzt einmal Pietismus formuliert als Treue zur Bibel, als Betonung der persönlichen Entscheidung des geheiligten Lebens, ist das richtig oder ist es nur eine Verengung, die vielleicht auch durch die Medien forciert wird, dass der Pietismus bei diesem Bemühen eines geheiligten Lebens vergessen hat, dass es eine politische Verantwortung gibt? Oder muss sich der Pietismus unserer Tage schlicht und einfach auf die Väter des Pietismus, auf seine eigenen Wurzeln beziehen?
Ich bin hier sehr persönlich geprägt durch meinen Vater, der als Pietist bewusst Verantwortung im politischen Bereich übernommen hat, bis hinein in Parlamente und Stadträte. Und ich meine, viel mehr Christen sollten, egal in welcher Partei, wieder ganz konkret Verantwortung übernehmen und merken, wie schwierig das ist dann in der Durchsetzung eines politischen Wollens, dass man froh sein muss, wenn man überhaupt mal einen Kompromiss erreicht. Vielfach gleicht mir alles, was heute auch politische Verantwortung in der Kirche genannt wird, als ein christlich verbrämtes Stammtischreden, bei dem wir von außen her Rezepte geben, den armen Politiker, die dann schließlich konkret einen Weg finden müssen. Ich möchte gar nicht bloß vom Pietismus reden, sondern Christenmenschen, die wirklich mit Ernst Christen sein wollten, die haben immer eine Ausstrahlung im sozialen, im diakonischen, gesellschaftlichen Bereich gehabt. Das weiß ich aus meiner Gemeindetätigkeit, wenn Sie diese Menschen abrechnen, auch Heinrich Böll hat das mal gesagt, ich wollte in keiner Welt mehr leben, in der es keine Christen gibt, die Verantwortung für einen anderen Menschen übernehmen. Gut, da kann noch viel mehr geschehen. Aber die Verbindung mit dem lebendigen Gott muss sich darin auswirken, dass ich mir nicht bloß selbst genüge, sondern dass diese Welt mir wichtig ist und der Mensch, der neben mir lebt.
Noch ein Themenkreis. Er beginnt mit einem Ereignis, das im nächsten Jahr über die Bühne gehen soll. Jahr mit der Bibel heißt das Stichwort. Eine bislang, kann man wohl sagen, einmalige Aktion steht damit ins Haus. 1992, also das Jahr mit der Bibel. Geht es bei dieser Aktion Jahr mit der Bibel schlicht und ergreifend um Bibelverbreitung in deutschen Landen? Oder was wollen aus Ihrer Schau, Herr Schiffbuch, die Veranstalter eigentlich damit erreichen?
Die Bibel ist aktueller, als viele Menschen überhaupt wissen. Ich denke an ein Gemeindeglied in einer früheren Gemeinde, das weit weg vom Glauben war und das bloß damit es zusammen mit seinem Ehegefährten auf Urlaub gehen konnte, die beiden Kinder auf eine christliche Freizeit geschickt hat. Und dann kamen die beiden Töchter heim und haben gesagt, warum lesen wir nicht die Bibel? Und da hat dieser Mann wieder angefangen, die Bibel zu lesen, hat zu mir gesagt, Herr Schiffbuch, ich möchte in die Kirche eingetreten und getauft werden. Die Bibel, jetzt hat er schwäbisch gesagt, ist ja saumäßig interessant, ist unheimlich interessant. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen das gar nicht wissen. Und ich denke, ein Gemeindeglied, mit dem ich keinerlei Kontakt hatte, bei einem Seelsorgebesuch, der gesagt hat, ich in meiner Verzweiflung, ich wollte mir eigentlich das Leben nehmen, habe ich nach der Bibel gegriffen und gemerkt, die ist gar nicht da, habe Montag eine Bibel gekauft. Und habe beim Durchblättern durch die Bibel so viele Worte gefunden, die mir tröstlich waren, dass ich nicht mehr an Selbstmord dachte und hat dann gesagt, ach Herr Schiffbuch, was ist bloß so ein Wort von Jesus? In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, verglichen mit allem Trost, den Psychotherapeuten geben können. Ich glaube, dass die Bibel ungeheuer ehrlich, treffend, tröstend ist, aber auch kritisch gegenüber selbst, die wir in den Tag hineinleben. Und das Jahr der Bibel soll einen Impuls geben, nicht, dass wir bloß Bibelbücher verteilen, die dann irgendwo im Regal stehen, sondern dass Menschen wieder anfangen, die Bibel aufzuschlagen und merken, da ist mehr als bloß irgendeine Ideologie, sondern da steht der lebendige Gott dahinter, der mich anreden will.
Sie haben bei verschiedenen Anlässen in der Vergangenheit immer wieder auf ein Absinken des geistlichen Grundwasserspiegels, besonders auch in unserem Land, hingewiesen. Bezieht sich diese Formulierung nur auf mangelndes Bibelwissen oder steckt mehr dahinter?
Es bezieht sich auch auf mangelndes Bibelwissen. Wir alle wissen, kennen uns weniger in der Bibel aus, als unsere Großmütter sich normalerweise in der Bibel ausgekannt haben. Aber die Bibel ist doch nicht bloß ein Buch, sondern die Bibel ist voll Kraft. Gottes Wort ist Wahrheit. Gerade das, was Sie vorher gefragt haben nach der sozialen Verantwortung, dass die Bibel mich lehrt, den Menschen neben mir zu sehen, das gehört dazu. Und wenn ich sehe, wie lau unser Christsein geworden ist, wenn ich in der Bibel lese, ich möchte ihn erkennen, ich möchte nicht mir selbst genügen, ich möchte ihn gewinnen, ich möchte noch viel mehr von Jesus Christus erfahren. Dieser Impuls, der bei den Propheten da ist, bei den Aposteln, bei Jesus selbst, ringet, dass ihr ins Reich Gottes eindringt, dann kann ich nicht mehr so genügsam sein. Dass der Grundwasserspiegel meint nicht eine Religiosität, da ist viel Religiosität in unserem Volk da, aber dieses geht ein durch die enge Pforte. Ihr müsst das Leben gewinnen, weil das Leben da ist. Dieser Impuls fehlt mir noch und ich hoffe mir vom Jahr der Bibel, dass dieser Impuls an manchen Stellen wirklich wieder entbunden wird.
Damit haben Sie auch Ihre persönlichen Erwartungen für dieses Jahr mit der Bibel 92 schon etwas beschrieben. Wir kommen noch zu einigen Fragen. Ich möchte Sie bitten, wenn es irgend möglich ist, sehr spontan und knapp zu antworten. Wie ist das Verhältnis von dem Kirchenmann, von dem Prediger sicherlich auch, von dem Prälaten, der es mit Dekanern und Pfarrern zu tun hat? Wie gehen Sie eigentlich, Herr Schiffbruch, mit der Bibel um? Knapp gefragt, lesen Sie täglich in der Bibel?
Ich möchte so sagen, an den Tagen, an denen ich meine wegen vieler Arbeit nicht zum Bibellesen komme, zum privaten Bibellesen kommen zu können, merke ich hinterher, wie arm ich bin, dass ich mich selbst bestraft habe. Aber ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich 4 Kapitel aus dem Alten Testament, eins immer aus den Psalmen sozusagen als Gebet, ein Kapitel aus den Evangelien, ein Kapitel aus den apostolischen Schriften zu lesen und merke dabei auch, welche Zusammenhänge es gibt in der Bibel.
Was ärgert Sie an der Bibel? Gibt es ärgerliche Texte in der Bibel?
Mich ärgert, ich habe mir es angewöhnt, auch in meinem Dienst sehr schnell zu lesen, dass man wahrscheinlich jedes 50. oder jedes 80. Wort liest und überfliegt und dass ich zu schnell bei meiner Bibel lesen, so schnell lesen hineinkomme, das Wort Gottes gar nicht wirklich auf mich wirken lasse.
Worüber haben Sie sich kürzlich bei der Bibellektüre besonders gefreut? Was ist Ihnen besonders Positives begegnet?
Besonders freut mich in der Bibel, dass hier Menschen uns entgegentreten, ein Mose, ein Jeremia, ein Paulus, ein Jakobus, dass das nicht bloß eine abstrakte Lehre ist und dass man immer schon den Zeugen der Bibel begegnet, die auf einen Weg gesetzt wurden, die ergriffen wurden von der Wahrheit der Bibel. Das ist nicht eine Schwäche der Bibel, dass hier Menschen berichten, sondern die Stärke der Bibel, dass Gott sein Wort solchen Menschen wie Sie und ich anvertraut hat.
Es gibt ja dieses schöne Beispiel, was würden Sie machen, wenn Sie nur auf eine Insel nur ein Buch mitnehmen könnten, übertragen das auf die Bibel und fragen, aus irgendwelchen Umständen, aus irgendwelchen Gründen könnten Sie nur ein Blatt der Bibel an sich nehmen. Was weiß ich, Gefangenensituation, Verfolgungssituation. Gibt es ein Blatt, nach dem Sie ganz spontan, ganz direkt greifen würden?
Ja, also ich hoffe, dass ich dann das Blatt bekommen könnte, auf dem auf der einen Seite Philipper 2 steht, wie Jesus sich erniedrigt hat, um in unsere Welt zu kommen, dass Gott ihn erhöht hat, ihm alle Gewalt anvertraut hat, auch für mein Leben. Und auf der anderen Seite das Bekenntnis des Paulus, nachdem ich von Christus ergriffen bin, möchte ich nachjagen, ich möchte noch mehr von Christus erkennen, bis ich einst das Ziel erreiche. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Gott wird unseren nichtigen Leib verklären, das merke ich täglich, mein vergänglicher Leib, die Schwachheit meines Leibes, dass er gleich wird seinem verklärten Leib. Das Ziel Gottes ist, dass ich ihm gleich sein werde. Also dieses Blatt ist voll so von Botschaft, dass man fast verkraften könnte, wenn die andere Bibel nicht dabei wäre.
Welcher Vers, welcher Abschnitt in der Bibel beschäftigt Sie zurzeit besonders?
Mich beschäftigt der Vers aus dem Gebet Jesu aus Johannes 17. Ich bitte dich, Vater, für die, die durch ihr Wort zum Glauben kommen werden, dass Gott uns Christen, auch besonders uns Pfarrern, diese Möglichkeit anvertraut, dass er sogar in seinem Gebet vor Gott dafür eintritt, dass Menschen durch unser armseliges, schwaches Wort auch durch so eine Sendung zum Glauben kommen und im Glauben gestärkt werden.
Noch etwas schlagworthafter, vielleicht auch natürlich mit der ganzen Begrenztheit. Sie können natürlich auch sagen, möchte dazu nichts sagen. Was fällt Ihnen zu den folgenden Begriffen ein? Feministische Bibelübersetzung.
Ja, ich denke an meine Mutter und Großmütter und an Kindergottesdiensthelferinnen, Frauen, die mir die Bibel lieb gemacht haben und dazu keine feministische Bibelübersetzung brauchten.
Eugen Drewermann und die Bibel.
glaube, dass die Bibel viel aktueller, viel ehrlicher, viel treffender ist, als sie Drewermann darstellen kann.
Es gibt so das Schlagwort, jeder nimmt das aus der Bibel, was ihm gerade passt.
Das ist die Gefahr bei uns allen, dass wir die Stellen herausnehmen, die uns Freude machen, die uns wohltun, die uns streicheln und nicht die harten Konturen der Bibel auf uns wirken lassen.
Das unfehlbare Wort Gottes, die Bibel, das unfehlbare Wort Gottes?
Jesus ist einmal das unfehlbare Wort Gottes, aber bezeugt durch die Apostel und Propheten. Die Propheten weisen auf Jesus hin, aber wir werden Jesus als die Anrede Gottes an uns, seine Einladung kommt her zu mir, ganz stark als das entscheidende Wort Gottes zu hören haben.
Wenn Sie es für sich ganz persönlich und knapp formulieren, ich lese die Bibel, weil
ich da nicht meinen eigenen Träumen und meiner eigenen Religiosität aufsitzen muss.
Es gibt auch auf Aufklebern die Aufschrift, Bibelleser wissen mehr.
Sie wissen mehr über Gott, über die Hoffnung, die es für uns Menschen gibt, über die Abgründe in uns selbst als andere Menschen. Es gibt Leute, die Zeitungsleser sind, die wissen über diese Welt sicher viel mehr, aber über die Hintergründe dieser Welt, wem die Welt gehört und wem sie ewig gehören soll, wissen Bibelleser mehr.
Beim immer wieder aufbrandenden Streit um Auslegung der Bibel trifft man hier und da auch auf die Formulierung, die Bibel erklärt sich selbst. Ist das tatsächlich so?
Ernstzunehmende Kommentare, aus denen man viel lernen kann, merkt man in der Quintessenz, in dem, was sie entscheidend weiterzugeben haben, sind sie Beziehungen, die hergestellt werden, große Durchblicke durch die Bibel. All das, was menschliche Erklärungen sind, helfen oft nicht so weiter, wie die Bibel, die in ihrem großen Zusammenhang sich selbst wirklich am besten erklärt.
Noch zu einem letzten Themenkreis, Herr Schäffbuch. Ich möchte Ihnen vielleicht überschreiben, Prälat Schäffbuch, persönlich auch mit der Bitte, soweit es irgend möglich ist, prägnant, knapp zu antworten. Was denkt Prälat Schäffbuch über Geld?
Ich bin immer noch dabei zu lernen, dass Geld mir eigentlich nur anvertraut ist, um weiterzugeben. Und ich weiß als Seelsorger, welche ungeheure Sogkraft das Geld hat, der Besitz. Ich glaube, dass in Württemberg mehr Menschen einmal nicht in den Himmel kommen wegen Geldgeschichten und Erbgeschichten als wegen irgendwelcher sonstiger Verirrungen.
Sie sind zweifellos Kraft Ihres Amtes, auch ein Mann mit Macht in diesem Amt. Wie denken Sie über Macht?
Wer Verantwortung hat, auch in der Kirche, der hat Macht. Und es hilft nichts, das madig zu machen. Es hilft auch nichts, diese Möglichkeiten der Verantwortung ungenutzt verstreichen zu lassen. Zu sagen, ich möchte keine Macht ausüben, sondern es gilt darum, Macht verantwortungsvoll zu gebrauchen und selbstkritisch, weil man immer natürlich meint, ich gebrauche sie verantwortungsvoll. Ich muss mich von Menschen, auch von kritischen Stimmen, in Frage stellen lassen, ob ich wirklich Macht verantwortlich gebrauche.
Was fällt Ihnen zum Stichwort Liebe ein?
Als Gemeindepfarrer, und ich war von Herzen gern Gemeindepfarrer, erlebt man zusammen mit der Familie so viel Liebe, die einem von Gemeindegliedern entgegengebracht wird, dass man weiß, in der Nähe Gottes gibt es diese Liebe, die weit über das hinausgeht, über die Bereiche zwischen Mann und Frau, in denen heute hauptsächlich das Thema Liebe konzentriert wird. Aber auch für den Bereich zwischen Mann und Frau möchte ich das gerne anbieten. Gott kann Liebe schaffen, Liebe erhalten, Liebe neu wirken.
Prälat Schäffbuch sozusagen persönlich über Frauen.
Ja, Männer haben mir immer imponiert, auch mit ihren Ideen, aber dass die entscheidenden Weichenstellungen in meinem Leben sind durch Frauen erfolgt, durch meine eigene Frau, durch meine Töchter, durch die Mutter, durch Großmütter, durch, wie ich vorher schon sagte, Kindergottesdiensthelferinnen. Die Frauen haben von Gott eine ungeheure Macht anvertraut bekommen. Nehmen Sie die Frauen aus der Weltgeschichte heraus, dann sind bloß Ideen da und Schaffen und Stolz. Aber das, was die Welt bewirkt hat, die Bibel sagt, Mütter des Lebens, das wird durch Frauen geschaffen.
Ein letztes Stichwort, das ich Ihnen vorgeben möchte über den Tod. Was fällt Ihnen zu diesem Stichwort ein, Tod?
Ich lebe gerne, aber der Gott, der so viel in meinem Leben gewirkt hat, auch Wunderbares gewirkt hat, ich bin gespannt darauf, was er auch dann tun wird, wenn ich meine Augen zumachen muss.
Ja, bleibt mir Ihnen zu danken für das Gespräch. Danke. Dankeschön.